Ich habe gemerkt, bei euch, selbst die Kinder haben das so im Blick, ne? Man wartet, bis die Band geht. Man kriegt ja so viel mit, wenn man als Gast in einer Gemeinde ist. Und ich bin jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde. Man kriegt mit, also zum Beispiel, manche Gemeinden wissen gar nicht, dass ihr Haupteingang hinten ist oder so. Ich finde das dann nicht, ne? Aber für die ist das völlig selbstverständlich. Ich rieche noch, ich nehme noch wahr, wie ihr mich anguckt. Und ich war vor 3 Wochen schon mal hier, weil ich Carlos Waldo mitgenommen habe zu mir nach Hause. Der hat hier gepredigt und ich hatte eine Begegnung, die mir noch ein bisschen nachgegangen ist. Und das möchte ich eben kurz loswerden. Weil ich hier ja nicht so viel kannte, bin ich runter zum Kaffee trinken und stand da am Kaffeebuffet. Man hält sich gern als Gast irgendwo fest. Das macht ihr richtig gut, dass man schon am Anfang weiß, ah, nachher kriegst du Kaffee, also bin ich da sofort hin. Und dann war vor mir so ein kleiner, so 7-jähriger Junge. Und der ging zum Buffet und zu den Keksen und nahm sich 2 Kekse. Und jetzt wollte ich mit ihm so ein bisschen bonden, weil ich kenne ja keinen. Und dann habe ich gesagt, wie viele Kekse darf man, oh, hier darf man sich aber mehr Kekse nehmen. Ich meinte das freundlich, ja. Und er sagte, ich habe 2 Kekse genommen, weil der andere Keks ist doch für meinen kleinen Bruder. Oh, also wenn ihr den kleinen Jungen noch mal kennt, ich meinte das wirklich nur nett und ich wollte ihn gar nicht maßregeln. So, das ging mir noch eine Weile nach. Ja. Wenn man irgendwo neu ist, dann überlegt man, was sage ich denn den Leuten? Ne? Also für euch ist das so, wenn das nichts war, dann wird es nächste Woche vielleicht schöner. Ne? Es regnet, es schneit, es predigt. Naja, man ist ja manches so gewohnt und so. Aber für mich ist das so, ihr macht euch ein Bild von mir und vom Landesverband. Deshalb überlege ich mir, was gebe ich euch mit? Heute am 2. Advent, seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich liebe diesen Wochenspruch. Und dazu passend möchte ich euch einladen, mit mir nachzudenken über das Reich Gottes, weil so beschreibt Jesus das näher. Die sich uns nahende Erlösung. Und wie das so vor sich geht, wie Jesus das näher beschreibt, das ist so sein Lieblingsthema, wovon er am meisten redet, davon haben wir eben in diesem Bibeltext schon gehört. Jesus ist in seiner Heimatstadt. Bisschen in einer ähnlichen Situation wie ich jetzt hier. Die kennen den zwar, die kennen den kleinen Jesus und seine Familie und so, aber jetzt hat man gehört, der fängt an zu predigen und fängt an, Jüngerinnen, Jünger zu sammeln und der soll sogar Wunder tun. Bis nach Jerusalem spricht sich das rum. Mensch, einer aus unserem Dorf, du kannst du mal sehen. Und jetzt ist er hier bei uns in der Synagoge und jetzt wollen wir doch mal hören, was hast du uns zu sagen? Und Jesus bekommt die Schriftrolle des Propheten Jesaja gereicht und man merkt, er schaut, was kann ich ihnen lesen, wie kann ich mich ihnen bekannt machen? Und er liest dann: Der Geist des Herrn hat mich gesandt, die gute Nachricht den Armen zu sagen, und den Gefangenen soll ich predigen, seid frei, den Blinden soll ich sagen, ihr könnt sehen, und denen, die zerschlagen sind, ihr seid heil. Und mit diesen Prophetenworten identifiziert sich Jesus. Christen sagen ja gern, Gott liebt alle gleich. Ich meine, wir können jetzt mal offen reden. Predigen eure Leute das hier manchmal? Gott liebt alle gleich? Kommt das vor? Jetzt bei Jesus ist ja interessanterweise steht das gar nicht, ne? Der redet von den Armen, von den Blinden, von den Gefangenen und von den Zerschlagenen. Für die ist er gekommen. So, ich habe mich mal eben auf eurem Parkplatz so ein bisschen umgeguckt. Hattet ihr den Eindruck? Naja, also arm habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich gucke mir mal so um, so blind. Einige haben eine Brille. Ich weiß nicht, ob das so zählt. So richtig blind. Zerschlagen, weiß ich nicht, das kann ich nicht erkennen. Aber gefangen seid ihr auch nicht, sonst wärt ihr nicht hier. So ganz Schlaue sagen dann, oh, aber du weißt gar nicht, wie innerlich ich unfrei bin. Ja, okay, wir können das alles auch spiritualisieren, typologisieren und so, aber ich glaube, Jesus meint das erstmal so ganz buchstäblich. Ich bin gekommen für die Armen, für die Blinden, für die Gefangenen und für die Zerschlagenen. Jetzt wird es mal gerade ein bisschen ungemütlich. Nachher wird es wieder spaßiger, ja? Vielleicht sind wir das gar nicht. Vielleicht ist diese gute Nachricht gar nicht für uns. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Ich finde, wir müssen das mal aushalten. Ich bin reich. Ich kann gucken, ich habe jetzt eine Lesebrille. Ich bin nicht zerschlagen. Ich gehöre nicht zu dieser Zielgruppe, die Jesus mir nennt. Und ich habe den Eindruck, ich muss das aushalten. Aber ich mag es nicht. Ich mag das nicht. Ich war an meinem ersten Wochenende in NRW, als ich zum ersten Mal nach NRW kam, meine Frau hat gesagt, du musst das so machen wie die Einheimischen. Was machen die Einheimischen am Wochenende in NRW, im Ruhrpott vor allem? Man geht zum Fußball. Ich wollte ja wirklich, also es ist jetzt kein Schleim, ich wollte gerne mal zur Borussia. Aber sie dachte, du fängst mal mit Bochum an. Na gut, war auch schön. Und jetzt war ich da und wollte zum Stadion. Und ich weiß nicht, ob ihr Fußballgänger seid, aber Fußball folgt auch einer gewissen Liturgie im Stadion. Und bei Bochum ist das so. Irgendwann kommt natürlich das Bochum-Lied von Herbert Grönemeyer. Und mit meiner Karte stimmte jetzt aber was nicht. Und ich kam nicht rein. Und ich musste mich in eine Servicestelle, zu einer Servicestelle begeben, wo eine riesenlange Schlange war. So, und jetzt stand ich da in der Schlange mit einem Freund zusammen, alle Leute, deren Karten nicht funktioniert haben, und ich hörte oben das Bochum-Lied und diese blöde lange Schlange, da musste ich stehen, aber rechts von mir war auch eine Schlange, das heißt, es konnte man gar nicht ernst nehmen als Schlange, es bildete sich gar keine Schlange, da war so viel Personal, das ging nur so durch und ich sagte zu meinem Freund, was ist da los? Er sagte, das ist der VIP-Eingang für die very important persons. Und du merkst, ich gehöre da nicht dazu. Ich muss warten. Jesus hat auch very important persons. Ich bin das nicht. Ich bin reich. Und ich mag das nicht. Aber ich habe den Eindruck, Jesus mutet es mir zu. Ich habe ja schon gesagt, ich war vor 3 Wochen hier und da hatte euer ehemaliger Pastor Gunter Stein, da sitzt du, so eine Prophetie vom Tag vorher genannt. Hat er euch die so mal mitgegeben, so einfach mal so hingehalten und das ging so sinngemäß, so habe ich es vor Augen, dass da jemand den Eindruck hatte, die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, das lassen wir uns ganz gerne zusprechen, aber sind wir Menschen, die andere sehen? Sagt man das über uns? Wir sind die, die hinsehen? Wir haben diesen Blick von Jesus übernommen und lassen nicht nur immer uns selber sehen, sondern wir sehen die anderen. Ich habe es eben so genossen zu sehen, an wie vielen Stellen in eurem Gemeindeleben sich genau dieser Blick widerspiegelt. In den Sammlungen, in eurer Ausrichtung. Und das ist super gut und super wichtig, weil wir kriegen da den Blick von Jesus. Der guckt da nämlich hin. Das ist sein Job. Für die ist er gekommen. Und ich sage euch mal, in erster Linie ist er nicht für mich gekommen. Das fühlt sich manchmal gar nicht so bequem an, ja? Aber das Vaterunser-Gebet, wenn Jesus uns beten lehrt, gib uns unser tägliches Brot, dann ist das eine Bitte, die Jesus den Tagelöhnern schenkt. Denen, die nicht wissen, ob sie morgen ihre Familie versorgen können, denen schenkt Jesus dieses Gebet. Und wir stellen uns manchmal hin und sagen, ja, ich habe zwar Brot, wir kommen gar nicht mehr auf die Idee, richtig um Brot zu bitten. Wir wissen, das haben wir schon, unser Kühlschrank ist voll. Aber Jesus, weißt du, so, meine Zweitwohnung würde ich gerne verkaufen. Ich muss mir manchmal so Zeugnisse anhören in meiner ehemaligen Gemeinde. Ich habe irgendwann gedacht, wir schaffen das ab. Wenn Leute sagen, und da habe ich so einen richtigen guten Preis für meine Zweitwohnung bekommen. Ich weiß nicht, ob Jesus sich da so drüber freut und sich darum kümmert. Ich habe es versucht, mir zur inneren geistlichen Seelenhygiene aufzuerlegen, zu sagen, wenn ich dieses Gebet bete, gib uns unser täglich Brot, zu sagen, Jesus, ich habe Brot. Aber meine Schwestern und Brüder, ich weiß, sie leiden rund um den Erdball. Und hier ist mir etwas bewusst. Und ich möchte mich jetzt an ihre Seite stellen. Und ich habe den Eindruck, das schadet mir nichts, mir klarzumachen, Martin, du musst ein bisschen warten. Very important persons, das sind die anderen. Das bist nicht du. Und ich habe den Eindruck, mein Platz im Reich Gottes ist dann nicht so sehr der Empfänger in dem Moment, derjenige, der sagt, oh, weißt du, Jesus, ich hätte auch gerne dies und das, sondern ich darf zum Erfüller dieser Brotbitte werden, die Kraft des Reiches Gottes erfahren und auch selber weitergeben. So die Schönheit Gottes mit zum Leuchten bringen. Ich habe den Eindruck, das ist mein Platz. Und ihr könnt selber mal so überlegen, ob das vielleicht auch ein Gedanke so für euch ist. Ich habe den Eindruck, das Reich Gottes ist da erstmal für die anderen. Jesus sagt, das Reich Gottes ist für die Kinder. Die kriegen das einfach geschenkt. Und für die Armen. Ich fand das super, euer Lied vorhin. Ja, das ist total biblisch. Und ich glaube, dass es uns gut tut zu sehen, ja, wir kommen, ich fahre ganz viel mit dem Zug, ja, und beim ECE fahren geht mir das immer so, ich stehe immer falsch. Immer da, 3 Waggons erste Klasse, braucht kein Mensch. Und dann stehe ich da, ist ja nicht dein Platz, okay, tapa. Und mittlerweile geht mir das so, dass ich mir dann klar mache, wer sitzt denn eigentlich bei Jesus in der ersten Klasse? Und es schadet mir nichts, mir in dem Moment klar zu machen, ach Jesus, ich finde das so toll. Ich bin so stolz darauf, dass du andere in die erste Klasse setzt. Mir macht das nichts, in die zweite Klasse zu gehen. Und diese Vorzugsbehandlung einfach so wahrzunehmen. Da haben wir ein bisschen was so zum Wer, aber ich würde auch ganz gerne wissen, so wann kommt denn das eigentlich? Also Jesus, wenn du sagst, die Blinden werden sehend, und die Gefangenen werden frei und die Zerschlagenen werden aufgerichtet. Das finde ich alles toll. Ich würde ganz gern wissen, wann ist es denn soweit? Also wann geschieht das? Kannst du es mir mal erklären? Weißt du, wenn ich die Nachrichten schaue, da kam jetzt dein Reich nicht so viel vor. Ich konnte das nicht so direkt erkennen. Also kannst du es mir mal... Jetzt gibt es so Christenmenschen, die sagen, na, ist doch klar, wann das Reich Gottes kommt. Das wissen wir doch, wenn Jesus wiederkommt. Wann gibt es keine Armut mehr, wenn Jesus wiederkommt? Wann gibt es keine Gefangenschaft mehr, wenn er wiederkommt? Wenn das jetzt so gemeint ist, dann hätte Jesus gesagt, wenn er sagt, freut euch, ihr Armen, eurer ist das Himmelreich. Dann wäre das in meiner Übersetzung so, ihr Armen habt zwar nichts zum Essen, das ist schon manchmal ein bisschen doof, ne? Ja, und eure Kinder sterben vielleicht an Hunger. Schlecht. Aber gute Nachricht, im Himmel gibt's zu essen. Ihr Gefangenen seid im Gefängnis, bisschen kalt und dunkel, ja, ist schlecht. Aber schön brav bleiben, irgendwann ist das Leben auch zu Ende. Und im Himmel gibt's keine Gefängnisse mehr. Ich finde das zynisch. Ich kann mich darüber nicht freuen. Ich kann so eine Botschaft auch nicht verkündigen. Und deshalb tröstet es mich so unglaublich. Und ich glaube, wir müssen lernen, da wirklich biblischer zu werden. Dieser Text, den wir vorhin gehört haben. Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Heute. Und wisst ihr, wie die Predigt von Jesus ausgegangen ist? Ihr klatscht so viel. Ich finde das super. Ich freue mich schon auf den Applaus. Vielleicht kriege ich einen nachher. Ich werde das aber nicht messen. Einfach nur, es ist schön. Ne? Bei Jesus gab es keinen Applaus. Die haben den rausgeschmissen. Sie wollten ihn umbringen. Weil wir mögen das nämlich gar nicht so gerne, wenn man uns sagt, du bist nicht in der ersten Reihe. Du hast nicht diese Vorzugsbehandlung. Wir mögen das nicht. Und wir mögen das auch nicht so gern, wenn man unsere Theologie in Frage stellt. Wir haben das nicht so gerne. Wir sind gerne safe, wir sind gerne sicher. Und Jesus nimmt uns diese Sicherheit an ganz vielen Stellen. Aber er sagt uns, als die Leute ihn mal fragen, so sag mal, wann kommt denn eigentlich das Himmelreich? Also wir würden es ganz gerne mal wissen, es passieren so viele Dinge, die uns erschrecken und du bist so belesen und so klug und Gott so nah. Kannst du uns mal die Zeichen der Zeit deuten? Wir würden ganz gerne wissen, wann ist das Reich Gottes sichtbar unter uns? Sagt Jesus, okay, mach ich. Jetzt. das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus macht schon an einigen Stellen deutlich, das Reich Gottes, das hört nie auf und das wird immer schöner und es wird vollendet werden. Aber das Reich Gottes ist hier. Es ist eine Größe, die hier und jetzt anfängt. Und er wartet nicht, bis Gott irgendwann mal am Ende der Zeiten den Tisch deckt und von allen Seiten die Leute kommen, sondern er macht das schon jetzt und isst und trinkt mit den Leuten. Und er sitzt bei den Armen und bei den Zerbrochenen und schafft Zeichen der Zuwendung Gottes, seiner Zuwendungslust und seiner Zuwendungskraft. Tja, aber ich muss euch ja sagen, ich habe trotzdem immer noch ein paar Fragen. Also wenn es jetzt ist, also wie gesagt, in den Nachrichten gestern und ich habe da viele Dinge gesehen, die waren anders, die kann ich gar nicht so richtig zusammenbringen mit dem Reich Gottes. Und deshalb möchte ich euch einen kurzen Text lesen, weil Jesus immer wieder Geschichten erzählt. Der gibt uns nicht einfach die Definitionen und sagt uns, pass mal auf, so ist das mit dem Reich Gottes, erstens, zweitens, drittens, so wie wir Deutsche das gerne hätten, sondern der erzählt Geschichten, in denen er versucht, uns das zu erklären. Und diese Geschichten sollen sich mitten in unser Herz erzählen. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13, 4 kurze Verse. Da sprach er: Wem gleicht das Reich Gottes? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten. Und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das Reich Gottes, kann man sich mal klar machen, ist ein Begriff, den kennt man außerhalb von Israel gar nicht. Wenn du zu einem Römer gehst und sagst, du, ich vertraue auf das Reich Gottes, dann sagt er dir, oh, mein Kaiser hat ein Reich. Und das ist ziemlich groß, du gehörst übrigens auch dazu. Aber das Gottenreich hat, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Wenn du Griechen fragst, genauso. Jesus war Jude, ein Bibelleser. Also wenn wir jetzt die Bibel lesen, das Zentrum des Alten Testaments sind die 5 Bücher Mose. Und wir schauen mal im Zentrum der Bibel und gucken, stoßen wir gar nicht drauf. 5 Bücher Mose kommt das Reich Gottes nicht vor. Wenn wir den zweiten Teil der Bibel nehmen, die Geschichtsbücher und lesen, wo kommt das Reich Gottes vor? Kommt da gar nicht vor. Wenn wir die frühen Propheten lesen und schauen, wir wollen uns trösten lassen vom Reich Gottes, kommt das Reich Gottes nicht vor. Erst bei den späten Propheten. Was heißt das, späte Propheten? Die späten Propheten treten auf, als alles kaputt gegangen ist. Die Nachbarvölker waren über Israel hinweggefegt und sie hatten Israel überfallen. Und wisst ihr was? Die ganzen Zusagen Gottes, sie hatten offenbar nicht geholfen. Der Tempel wurde zerstört. Der Thron, von dem Gott gesagt hatte, dieser Thron soll auf ewig bestehen, zerstört. Die 10 Gebote, die Bundeslade, die Gott immer geschützt hatte, weg. Keiner weiß, wo sie geblieben ist. Die goldenen Gefäße. Ja, was war jetzt mit der Zusage Gottes? Königtum zerstört, Menschen umgebracht, die Heiden haben uns übernommen. Und wisst ihr, normalerweise, das kann man in der Antike oft beobachten, wenn die Hauptstadt überfallen wurde, dann ist die Religion zu Ende. Weil dieser Gott kann nichts, der hat es bewiesen. Der Gott war zu schwach, die anderen Götter waren ja offenbar stärker, sieht man ja. Die haben gewonnen, wir haben verloren. Und eine Religion ist zu Ende. Aber nicht so in Israel. Jetzt fangen die Propheten an, wo das sichtbare Königtum zerstört ist, vom Reich Gottes zu reden. Und sie fangen an, das Volk einzuladen, singt das Lied des göttlichen Königs. Gewöhnt euer Herz daran, Gott ist der Sieger, auch wenn ihr nichts seht. Und wenn alles dunkel um uns herum ist und wir haben kein Königtum mehr und wir müssen alles wieder neu aufbauen oder wir trauen uns das nicht mehr, dann machen wir uns klar, er hat ein Reich, er sitzt auf dem Thron, er will und er kann und er wird. Das ist die Entstehungsgeschichte dieser Redeweise vom Reich Gottes. Ja, jetzt macht es das aber nicht so richtig besser. Wir wollen doch jetzt, hatten doch jetzt die Frage mit den Blinden und mit den Gefangenen, den Zerschlagenen. Aber hier hat es seinen Sitz. So, und jetzt sind wir an der Stelle, jetzt könnt ihr, habt euch heute Morgen schon ein bisschen geärgert? Es wäre jetzt an der Zeit. Versucht mal an euren inneren oder wenigstens an eure Enttäuschung, so ein Hauch Ärger kann so mitkommen. So, jetzt stellt euch mal folgende Frage vor. Wollt ihr Gott am Werk sehen? Soll ich euch mal zeigen, wie Gott wirkt? Wollt ihr gerne die Wirkungsweise Gottes sehen? Soll ich sie euch erklären? Und vielleicht spürt ihr so einen Hauch von, oh, eigentlich ganz gut, ja. Also doch, wenn du mir das mal so anbietest, so, ja. Das ist ja so die Frage, die Jesus aufwirft, ja. Und jetzt als Antwort macht er Folgendes. Ich habe euch da mal was mitgebracht. So, hier. Ei, jetzt ist runtergefallen. Oh, sehr klein. Ihr habt so einen komischen Boden, sieht man gar nicht. Ich habe gar nichts mitgebracht, aber ihr würdet den Unterschied nicht sehen. Das ist so klein, ein Senfkorn. Bitte was? Wir haben Fragen, wo Gott wirkt in dieser Welt und du fängst an mit so einem kleinen Korn, dem kleinsten Korn, was man überhaupt nur kennt. Und ein bisschen Krümelchen Sauerteig ist auch nicht viel besser. Das ist enttäuschend. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle erstmal unsere Täuschung wahrnehmen können. Wo vermissen wir Gott manchmal? Habt ihr gestern in der Zeitung gelesen, dies oder das? Oder bei den Tagesthemen kam das Reich Gottes vor? Wie oft habt ihr innerlich aufgeseufzt und euch gefragt, wo bist du, Gott? Hat auch ein bisschen was Tröstliches. Ne? Hier sind ja ein paar Plätze frei, ne, Carsten? Sehe ich so? Ja, es war auch schon mal anders wahrscheinlich, oder? Könnt euch trösten, ich sehe an Sonntagsmorgens, wenn ich zum Gottesdienst fahre, lange Schlangen manchmal vor den Bäckerläden, aber vor Kirchen eigentlich nicht. Haben wir unsere Zeit schon gehabt? Jesus holt uns ab, wenn wir solche Gedanken haben. Und wenn wir manchmal nicht mehr aus noch ein wissen, weil wir irgendwie den Eindruck haben, da gibt es andere Reiche, die sind viel größer, viel mächtiger, haben viel mehr Zuspruch, beeindrucken uns viel mehr. Und es ist mir, als würde Jesus die Hand aufmachen und sagen, guck mal, das ist so ein kleines Korn, ne? Das taugt nicht als Gottesbeweis. Da kannst du nicht deinem Nachbarn sagen, du, guck mal, es gibt einen Gott. Ja, so funktioniert das nicht. Aber Jesus lädt uns ein und er sagt ja nicht, ah, Gott ist klein, kannst du nichts machen. Ne? Er ist halt sehr klein, er versteckt sich, er musst du halt glauben. Nee, sondern Jesus sagt, das Kleine hat Kraft. Dieses kleine Senfkorn kann den Boden aufsprengen. Dieses bisschen Sauerteig kann den ganzen Teig verändern. Du musst dein Herz versuchen, daran zu gewöhnen, darauf zu vertrauen, dass Gott nicht immer da ist bei dem, was schon von alleine strahlt, von dem, was alle von automatisch überzeugt, wo viele sind, wo du von ganz alleine weißt, das ist wunderbar, das ist herrlich, das funktioniert. Nee, im Reich Gottes ist es anders. Das fängt oft klein an, übersehbar an, aber da ist Kraft drin. Lass dich nur nicht täuschen. Das Reich Gottes hat Potenzial. Vertrau auf die Dynamik im Unscheinbaren. Und ich glaube, manchmal haben Leute das schon erlebt. Und ich spare mir jetzt Beispiele, aber achtet mal in eurem Leben darauf, wo sich im Kleinen, im Unscheinbaren, manchmal in Widersprüchlichkeiten eine unfassbare Schönheit zeigen kann. Ich möchte euch zum Schluss auf einen Gedanken aufmerksam machen, der mir der wichtigste geworden ist. Jesus erzählt hier ein Doppelgleichnis. Das gibt es nur an ganz wenigen Stellen. Einmal ein Dreifachgleichnis, ja, ganz selten mal ein Doppelgleichnis. Und das heißt erstmal, das ist fett gedruckt. Dieses Thema ist wichtig. Eine Geschichte reicht nicht. Ich hau noch gleich eine zweite hinterher, weil das Thema so wichtig ist. Aber dann ist bei einem Doppelgleichnis auch noch wichtig, die Geschichten unterscheiden sich. Sie haben einen gemeinsamen Punkt. Aus dem Kleinen kann was Großes werden. Unterschätze das Kleine nicht. Und das andere ist aber der Unterschied. In dieser Unterschiedlichkeit zeigen sich zwei Dynamiken. Beide Seiten sind wichtig. Und darüber möchte ich mit euch noch kurz nachdenken. Was unterscheidet denn Senfkorn und Sauerteig voneinander? Das Gemeinsame, klein, da kann was Großes draus werden. Was unterscheidet die beiden Dinger? Nach meiner Ansicht, und ich stelle euch das einfach mal so als eine These zur Verfügung, nach meiner Ansicht ist es so, das Senfkorn, das gewinnt Gestalt und du kannst was sehen. Und das unterscheidet sich von seiner Umgebung. Da wächst irgendwas heran. Jesus hat diesen Senfkorn-Baumsamen vor Augen, wo dann ein Stamm kommt und irgendwann Zweige sich bilden und dann kommen die Vögel unter dem Himmel. Und wenn ich das mal übertrage auf das Reich Gottes, dann würde ich sagen, ja, sowas haben wir auch. Wann wurde diese Gemeinde gegründet? Oh, siehst du, 1894. Warst du das, Gunther? Nein, nein, nein. So, und dann könnte man fragen, wann hatte die Gemeinde die höchste Gottesdienstbesucherzahl? Wie viele Leute sind jetzt im Moment gerade im Stream? Ihr werdet alle mitgezählt und die überlegen hier ganz genau, ob sie das auf Dauer weitermachen und wie viele Plätze hier weniger besetzt sind, weil ihr zu Hause bequem zu Hause sitzen sollt. Wie hoch fällt die Kollekte aus? Wie viele Gruppen habt ihr? Wie viel dies, wie viel das? Alles wunderbar, alles Senfkorn, alles Struktur. Was wir jetzt hier machen, alles Senfkorn. Was macht das Sauerteig, den Sauerteig aus? Ein Sauerteig nimmst du und wirfst ihn in einen Bottich oder in einen Topf. Hat schon mal jemand Sauerteigbrot gemacht? Genau, ihr müsstet das eigentlich jetzt viel besser erklären als ich. Aber jedenfalls die Bestimmung des Sauerteiges ist es, aufzugehen im Ganzen der Schüssel. Du vermengst das miteinander und dann kannst du hinterher nicht mehr sagen, ihr Sauerteigmoleküle, ich würde euch gern mal loben. Ihr habt einen super Job gemacht. Wir würden gern mal für euch klatschen, dass ihr da so ein schönes, leckeres Brot draus gemacht habt. Sondern der Sauerteig mischt sich ein in das Ganze des Teiges. Und so macht er die Veränderung aus. Und du kannst hinterher und vorher, du kannst da nichts sehen. Du kannst nicht mehr sehen, was war denn ursprünglich der Sauerteig. Die Bestimmung des Sauerteigs ist es, aufzugehen im großen Ganzen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich glaube, das ist auch eine Bestimmung, die wir haben, uns einzumischen, uns einmischen zu lassen. Und so hineinzuwirken in diese Welt, so wie wir nun mal sind. Machen wir gern weiterhin den Unterschied. Machen wir Veranstaltungen, dass Leute zu uns kommen oder dass wir zu ihnen gehen, dass wir Strukturen schaffen. Wie geht das heute gut? Aber mischen wir uns auch einfach ein. Wirken wir zusammen mit denen, die auch Liebe weitergeben wollen, Gerechtigkeit weitergeben wollen. Und manchmal gibt es so Schlaumeier, die sagen, ja, aber nützt uns das? Wächst da unsere Gemeinde? Dann sag einfach, das Reich Gottes kann sehr selbstlos sein. Das fragt nicht nach Erfolg, fragt nicht nach Gewinn. Ich hatte vor einiger Zeit auf dem Weg zum Gottesdienst, das war in Düsseldorf am Bahnhof, 9:45, habe ich eine Predigt gehört. Und die war sehr einprägsam. Deswegen habe ich sie mir gemerkt. Und die Predigt ging ungefähr so. Darf man bei euch Fäkalsprache benutzen? Ah, okay, gut. Ich nehme das jetzt mal ernst. Das ist ein Scheißleben. Ich hasse euch alle. Ich könnte euch alle umbringen. Dieses Scheißleben. Und er wiederholte es sehr häufig. Ich dachte schon, der hat mit mir den gleichen Weg, weil es war eine ganze Weile, es war wirklich sehr einprägsam, immer in dieser gleichen Melodie. Ihr seid alle Schweine. Ich könnte euch alle. Und ich merkte, in deine Gemeinde möchte ich nicht gehören. Das soll nicht meine Verkündigung sein. Das soll nicht von mir ausgehen. Wer sind meine Mitmenschen? Wie sehe ich die anderen? Wie hoffnungsvoll schaue ich auf das Leben? Was geht von mir aus? Weißt du, und wenn du an der Aldi-Kasse stehst und mit der Verkäuferin eben einen freundlichen Blick wechselst oder den Menschen vor dir und hinter dir, dann werden die nicht sagen, oh, aus welcher Gemeinde kommen Sie denn? Ist da noch ein Platz frei? Wann kann ich mich taufen lassen? Das machen die nicht. Aber vielleicht, dass du so deinen Blick auf die anderen, deinen Blick auf das Leben, deine Erwartung, deine Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Und ich lade euch dazu ein, das einfach im Alltag zu tun. Und wir müssen nicht nur auf das Senfkorn setzen. Wunderbar, macht das und baut Gemeinde und macht Senfkorn, gibt dem Senfkorn Gestalt. Aber vergesst den Sauerteig nicht. Und da, wo ihr seid, einfach Reich Gottes leben, so gut es ihr eben könnt und so unvollkommen es eben auch ist, weil das Sauerteig, der hat Kraft. Das Senfkorn hat Kraft, das braucht es gar nicht aus sich zu beziehen. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, das überlasst ihm. Amen.